Guten Morgen zusammen. Es ist nicht schön, in der Gegenwart Gottes zu sein. Also, du hast gerade gesagt, ich soll mal zwei Sätze zu mir sagen. Also, ich bin der Uwe. Ich komme aus Oberhausen, bin in einer Gemeindegründung. Davor war ich 10 Jahre Pastor in Duisburg. Und ursprünglich, gebürtig, komme ich aus Wuppertal. Bin verheiratet mit meiner Frau Pia schon seit 27 Jahren. Und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, dürft ihr mich gerne nachher löchern, aber so wichtig bin ich nicht. Es geht um Gott heute Morgen. Ich finde es so toll, wenn Jesus in unsere Mitte hineinredet. Ja, auch gerade prophetische Worte. Das Neue Testament fordert uns dazu auf, das prophetische Wort nicht zu verachten. Und ich fand dieses Bild jetzt gerade, das, was jetzt gerade gesagt worden ist, Gott ist keine Spaßbremse. Da möchte ich noch mal ganz kurz einhaken, weil dabei habe ich sofort immer ein Bild im Kopf. Ihr kennt alle die Peanuts, ne? Hier Charlie Brown und so weiter. Und Charlie Brown sitzt am See neben seiner Lucy und sie unterhalten sich darüber, was Sünde ist und was nicht. Und dann fragt die Lucy den Charlie: Du, Charlie Brown, ist es Sünde? Und er guckt sie an und fragt zurück: Macht es Spaß? Die Antwort ist ja, dann ist es Sünde. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo solch einen Einhaker höre, dann kommt mir dieses Bild wieder in den Kopf. Und das, was mich immer dabei beschäftigt, ist: Sag mal, Leute, was steht denn da für ein Gottesbild hinter? Was steht denn dahinter für Bild für einen Gott, der eigentlich nur da steht und sagt: Leute, wenn ihr Spaß habt, macht ihr was falsch. In meiner Bibel steht, dass Gott für seine Menschen will, dass sie Leben haben und es in Fülle haben. Und Leben in Fülle macht Spaß. Halleluja. Und das geht weit über Versorgung hinaus, sondern es ist das größtmögliche Spaßpotenzial bei unserem Gott vorhanden. Amen. Ein paar Christen sind hier, freue ich mich drüber. Ich habe heute Morgen einen relativ ungewöhnlichen Einstieg in eine Predigt mitgebracht. Und ich habe heute Morgen dieser Predigt den Titel gegeben: Kein Sprint, sondern Marathon. So, das ist doch mal richtig ermutigend, ne? Nur wart's mal ab. Also ich möchte euch heute Morgen mit so ein paar Gedanken hineinnehmen, die mich so die letzten Monate schon beschäftigen. Und wisst ihr, so am Anfang eines Jahres, da haben wir uns alle gegenseitig ein gutes und ein frohes neues Jahr gewünscht. War hoffentlich so. Ja, du hast wahrscheinlich eine Menge Wünsche empfangen. Und jetzt so, wenn das Jahr mal 3 Wochen alt ist, kann man ja schon mal genauer hingucken. Und dann stellen wir doch relativ schnell fest oder haben so eine Einsicht, ob sich wirklich tatsächlich im Gegensatz zum alten Jahr etwas verändert hat oder nicht, liegt nicht an guten Wünschen, sondern liegt tatsächlich daran, ob etwas sich in unseren Haltungen, Überzeugungen und damit auch in unseren Entscheidungen etwas verändert hat. Ansonsten läuft das nämlich genauso weiter wie letztes Jahr. Tiefe Erkenntnis, ne? Ich weiß. Aber mal darüber nachzudenken und sich seinen eigenen Empfindungen und Wahrnehmungen mal zu stellen, ist manchmal echt nützlich und hilfreich. Auch in Bezug auf unser Leben mit Gott. Und Tatsache ist, dass es in unserem Leben mit Gott zeitweise Verunsicherungen gibt, so möchte ich es mal nennen. Kennst du Zeiten in deinem Christenleben, wo es Verunsicherungen gab? Nun, die meisten gucken mich jetzt ganz fromm an. Also wenn du heute Morgen sagst, nee, Verunsicherung kenne ich nicht, gut, dann hör dir diese Predigt mal an als Prävention, also als Vorbereitung für deine erste Krise. Ich verspreche dir, sie wird kommen. Woher weiß ich das? Es gibt kein Leben als Christ, wo es nicht zuweilen auch Krisen gibt. Es gibt kein Leben als Christ, wo es nicht zeitweise auch Verunsicherung gibt. Es gibt Zeiten des Zweifels im Leben eines jeden Menschen, eines jeden Christen, egal wie hingegeben du bist. Das ist normal. Ups. Uwe, ist das ermutigend? Ja, es ist ermutigend, weil jeder Christ, der zweifelt, manches Mal da in seinem Kämmerchen sitzt und sagt: Ich bin der Einzige, alle anderen reden vom Glauben. Nein, es ist nicht so, sondern Zeiten der Verunsicherung, der Krisen sind normal. Lass uns bitte hingucken. Übrigens haben wir dazu auch biblische Befunde, dass es eben bei ganz tragenden Leuten so war. Johannes der Täufer lässt zu Jesus senden, als er im Knast sitzt und fragt, bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt über Johannes den Täufer, es gibt keinen Größeren, der von einer Frau geboren wurde als Johannes. Und er sitzt da und zweifelt. Und Jesus antwortet auf dessen Frage mit einem Befund aus dem Alten Testament. Er sagt zu ihm, die Tauben hören, die Blinden sehen, die Lahmen gehen und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das heißt, Jesus antwortet nicht mit Ja oder Nein, sondern er bezeugt ihm aus dem Alten Testament heraus das, was der Messias mit sich bringen wird, nämlich dass genau das mit Menschen passiert, was gerade beim Dienst von Jesus sichtbar wird. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass einem Johannes dem Täufer in dieser Situation eine wirkliche, echte Hilfe war. So, das Wort Gottes ist also wirklich tatsächlich Hilfe in Zeiten von Zweifel. Und ich komme da später nochmal drauf zurück. Ja? Aber du darfst jetzt erstmal sehen, wenn es also Zeiten von Verunsicherung in deinem Leben gibt, du bist damit definitiv nicht alleine. Noch so eine Person, wo es dann also auch mal Verunsicherung gab, war so ein Jeremia. Ich lieb den Kerl. Ja? Jeremia ist so ein, man nennt ihn ja den weinenden Prophet. Und manches Mal ist mir auch zum Heulen zumute. Von daher kommt mir das schon sehr nahe. Und Jeremia, der hatte so einen Dienst, da wären wir sicherlich alle scharf drauf. Weil am Anfang seines Dienstes wird dem Jeremia gesagt, egal was du sagst, die Leute werden nicht auf dich hören und sie werden sich nicht bekehren. Super. Er hat ihn übrigens trotzdem gemacht und er hat ihn gut gemacht. Aber das, was wir eben auch sehen können, ist, dass so ein Jeremia auch zwischendurch in seinem Leben richtig Stress hatte. Auch mit dem Vorgehen Gottes zeitweise Stress hatte. Und in solch eine Situation möchte ich gerne mal ganz kurz mit euch reinschauen. Und da gibt's eine Situation, die mich echt hat aufhorchen lassen. Jeremia stellt Gott eine Frage, die mir übrigens sehr bekannt vorkommt, wenn auch geringfügig anders formuliert. Jeremia 12, und hier fange ich mal an mit dem Vers 1. Da redet Jeremia mit Gott und sagt, O Herr, du bleibst im Recht, wenn ich mit dir rechte. Dennoch will ich über deine Rechtsentscheidungen mit dir reden. Warum ist der Weg der Gottlosen so erfolgreich und bleiben alle die, die treulos handeln, unangefochten? Kennst du solche Fragen? Ja, das ist ja mal eine tolle Einleitung in ein Gespräch mit Gott, oder? Herr, ich will dir mal eine Frage stellen. Ich weiß, steht mir nicht zu, habe ich verstanden und ich will ja auch gar nicht über deine Rechtsentscheidung mit dir reden, aber. Und dann geht's hier weiter. Erlaubt mir doch mal die Frage, wieso ist Ungerechtigkeit so erfolgreich und warum kommen die ungerechten Menschen ungestraft mit dem davon, was sie tun? Wirklich eine gute Frage, oder? Die Haltung, die dahinter steht, ist toxisch. Also ist echt, echt giftig. Die Haltung, die dahinter steht, ist manches Mal auch die Gesinnung von Jeremia oder beziehungsweise auch mal die Gesinnung von uns, dass Gedanken und ein Lebensgefühl sich bei uns breit machen kann, was wirklich tatsächlich unseren Alltag vergiften kann. Nämlich, dass man sich das Leben der Gottlosen anguckt und meint, ich werde hier ungerecht behandelt. Denn so ist Gott nicht. Ich komme da gleich noch weiter drauf. Es ist aber tatsächlich irgendwo ganz gefährlich, solche Dinge mal in seinem Herzen zuzulassen. Ich meine, als ein Mensch, der sich um Gerechtigkeit bemüht, steht mir doch eigentlich Schutz und Vorteil im Gegensatz zu allen anderen zu, oder? Das ist manches Mal die Haltung, die dahinter steckt. Und wisst ihr was? Die entdecke ich auch manches Mal bei Christen. Frage ist diese Haltung überhaupt erlaubt oder ist sie richtig? In den 90er Jahren gab es mal eine Weile, 80er, 90er Jahre, gab es eine Weile die Wohlstandstheologie. Ich weiß nicht, wer von euch die so miterlebt hat und mit eingeatmet hat. Da gab es mal eine ganze Weile eine Lehre, die hat gesagt, wenn du gottgefällig lebst, dann lebst du auch im Segen und dann bist du auch materiell überversorgt. Tatsächlich ist es aber auch so, wenn wir Hiob gelesen haben, wissen wir, dass das Nonsens ist. Ja, und wir wissen auch, dass Gott da eine ganz andere Sichtweise hat. Trotzdem hält es sich in unseren Reihen teilweise hartnäckig, dass Nöte und fehlender Segen im Leben eines Christen manches Mal die Folge von Fehlverhalten und Sünde ist. Ihr Lieben, lasst uns ganz, ganz vorsichtig mit solchen Aussagen sein. Weil das ist biblisch nicht haltbar. Denn in meiner Bibel steht im Psalm 23, und wenn ich auch wanderte durch das finstere Todestal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Gott hat mir nie verheißen, dass Täler, wo es echt in den Todesschatten hineingeht, in meinem Leben nicht vorkommen. Oder? Lieben wir diese Zeiten? Hey Leute, das habe ich nicht gesagt. Es geht nicht darum, dass wir uns diese Zeiten herbeisehnen, aber Tatsache ist, sie werden in unserem Leben passieren. Aber Gott verheißt, dass er in diesen Zeiten bei uns ist. Oder noch so eine andere Geschichte, die das wirklich tatsächlich sehr deutlich auf den Punkt bringt, ist, dass Gott uns sagt, dass ein kluger Mann sein Haus auf dem Felsen baut, im Gegensatz zu dem Törichten, der auf Sand baut. So, wenn es darum geht, also unser Lebenshaus zu bauen, dann sollen wir auf Jesus als dem Felsen bauen. Stimmt? Denn wir sollen auf diesem Felsen bauen, Matthäus 7, 25, als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht ein, denn es war auf einen Felsen gegründet. Jesus sagt nicht, wenn du das Haus auf dem Felsen baust, kommen die Stürme nicht, kommen die Wasserfluten nicht, kommen die ganzen anderen Dinge nicht, denn dann baue ich einen Deich um dein Haus. Das steht da nicht, Leute. Sondern da steht, dass Jesus sagt, dieses Haus wird nicht einstürzen, wenn du auf dem Fundament stehst. Aber richte dich drauf ein, es werden Punkte in deinem Leben kommen, die dir nicht gefallen. Halleluja, jetzt gehen wir richtig ermutigt heute Morgen aus dem Sonntag raus, oder? Pass auf, ich setze noch einen drauf. Kommt noch besser. Nachdem der Jeremia hier seine Klage losgelassen hat, antwortet Gott ihm im Jeremia 12, Vers 5 mit einem Satz, der mich erstmal hat schmunzeln lassen und mich seitdem immer mehr und immer heftiger begleitet. Denn Gott antwortet jetzt, und jetzt achtet drauf, was Gott hier sagt. Wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit Rossen um die Wette laufen? Und wenn du dich nur in einem friedlichen Land sicher fühlst, was willst du tun im Dickicht des Jordan? Boah. Ich darf das mal einfach in unsere Ruhrpott-Sprache übersetzen. Ey, wenn dich das schon nervt, was willst du denn machen, wenn es heftig wird? Und das ist eine Frage, die Gott dem Jeremia hier stellt. Und manches Mal frage ich mich auch in meinem Leben als Christ, Leute, wir jammern schon ganz schön manches Mal. Aber wenn ich mir mal angucke, wo wir heute in unserer westlichen Gesellschaft stehen, was wollen wir denn eigentlich machen, wenn es heftig wird? Und das ist eine Frage, die sich auch die Gemeinde und die ich mir als Christ und die vielleicht auch du dir als Christ heute Morgen mal gefallen lassen musst. Denn es geht nicht darum, dass wir uns nur in einem friedlichen Land sicher fühlen und davon Gott erwarten, dass bei uns immer alles glatt läuft, wo wir ja gerade schon den biblischen Befund dafür haben, dass es einfach nicht funktioniert, sondern dass wir uns darauf einrichten müssen, dass eben auch Dinge in unserem Leben passieren, die uns nicht gefallen. Und dann ist die Frage, wie stabil ist denn dein Glaube? Und wie stabil ist dein Leben mit Gott? Und hier geht's gerade darum, nicht in einem Sprint zu leben, sondern in einem Marathon. An einen Läufer, der einen Sprint läuft, kommen ganz andere Herausforderungen zu, als jemand, der auf dem Marathon unterwegs ist. Und wir als Christen laufen mit unserem Leben einen Marathon. Und machen nicht hier irgendwo am Anfang unseres Lebens mal alles klar, innerhalb von einem Sprint, 9,58, glaube ich, ist der Weltrekord auf 100 Meter, oder war es 8,5, ich weiß es nicht. Und letzten Endes irgendwo nach 10 Sekunden ist dann unser Werk getan und alles klar. Und für den Rest unseres Lebens ist alles in Butter, weil wir ja wissen, dass wir die Erlösung in Jesus haben. Leute, damit ist es nicht getan. Sondern die Frage ist, wie sieht unser eigenes tägliches geistliches Leben eigentlich aus? Und hier möchte ich auch so ein bisschen drauf hinaus heute. Klar ist, und so habe ich es ja auch eben eingeleitet, dass sich in unserem Leben zeitweise Müdigkeit breit macht. Und ich habe eben auch gesagt, Zweifel ist auch ein Stück weit normal in unserem Leben, dass das hin und wieder auch dazugehört. Und in alledem, was ich jetzt sage, steckt heute Morgen nicht der Hauch eines Vorwurfs. Wer mich heute Morgen so versteht, der hat mich missverstanden. Sondern ich möchte einfach mal unseren Blick ein bisschen weiten. Manches Mal für dem, wo wir drinstehen. Viele von uns sind mit Fußgängern gelaufen und sind müde geworden. Stimmt das? Wisst ihr, die Ungerechtigkeit dieser Welt kann uns manches Mal mürbe und müde machen. Und so manches Mal bin ich mir in meinem Leben vorgekommen wie im Kampf gegen Windmühlen. Und manches Mal kommt es mir auch so vor, als wenn wir in einem Kampf stehen, der einfach nicht zu gewinnen ist. Und mit dem, was wir vor Augen haben, stimmt das auch. Aber wir haben tatsächlich in Jesus einen Sieg gewonnen, der in die Ewigkeit hineinreicht. Halleluja. Wir haben tatsächlich einen Herrn, der am Kreuz einen Sieg für uns errungen hat, der weit über das hinausgeht, was wir im Tatsächlichen und im Natürlichen sehen, jeden einzelnen Tag. Und das dürfen wir uns selber immer mal wieder vor Augen haben. Der Sieg, der für uns und mit uns errungen ist, ist ein ewiger Sieg, den Jesus für uns errungen hat. Halleluja. Und in dieser Perspektive darf sich unser Blick auch wirklich tatsächlich verändern. Ich sehe manches Mal Christen, die in ihrem Kampf müde geworden sind und sich dann weise zurückziehen aus der Welt. Und eigentlich darauf dann warten, dass Jesus wiederkommt, weil die Welt ist schlecht. Das ist aber nicht dasjenige, was Jesus von uns will, sondern Jesus sagt, er will, dass wir uns diesem Kampf jeden Tag wieder neu stellen. Und zwar in der Macht seiner Stärke. Und wir dürfen jeden Tag wieder neu damit unterwegs sein, dass auch manches Mal Schläge durch unsere Deckung kommen. Ja, das passiert, aber tatsächlich ist auch, dass diese geistliche Welt, in der wir stehen, sich verändert. Leute, lasst uns mal die Augen aufmachen. Die geistliche Welt um uns rum hat sich in den letzten 20 Jahren drastisch verändert. Die Gesellschaft, in der wir leben, hat sich drastisch verändert. Ich habe neulich eine Studie gelesen, wo jemand dann gesagt hat, die Welt da draußen mit dem, was wichtig ist und mit dem, wie die Welt tickt, verändert sich im Moment in einem Rhythmus von 3 Jahren. Das, was von 3 Jahren absolut en vogue war, ist heute Geschichte. Und eine Gemeinde verändert sich im Rhythmus von 30. Dolle Geschichte. Wir versuchen immer noch, dieser Welt und den Nöten dieser Welt mit den Werkzeugen zu begegnen, die wir vor 30 Jahren schon in der Hand hatten. Ich glaube, wir dürfen uns mal tatsächlich innerlich auf den Weg machen und Dinge nochmal neu geistlich beurteilen. Ich glaube, dass wir in diesem ganzen Kampf nur dann bestehen können, wenn wir nicht an den Äußerlichkeiten hängen bleiben, sondern wirklich tatsächlich eine geistliche Haltung zu den Punkten haben. Stimmt das? Und gleichzeitig uns auf den Weg machen, eben nicht mit der Welt standhalten zu wollen, aber uns mit den Herausforderungen, die da draußen herrschen, und auch immer wieder neu auseinanderzusetzen. So, willst du mit Rossen um die Wette laufen? Das ist die Frage, die ich heute Morgen eben auch stelle. Ich meine, ist doch klar, ein Pferd ist ungleich stärker, ausdauernder und schneller als jeder Mensch. Und ich brauche sicherlich nicht zu erwähnen, dass das aus menschlicher Kraft und Perspektive nicht zu leisten ist. Ist doch klar. Und es braucht eine übernatürliche Sichtweise in einer sichtbaren Welt, um bestehen zu können. Und ihr Lieben, ich möchte heute Morgen mit euch noch mal ganz kurz in einen Bibeltext hineinschauen, wo es im Kontext, das heißt also wo es im Zusammenhang wirklich tatsächlich um Endzeit geht. Mit jedem einzelnen Tag, den wir leben, wissen wir, dass wir näher daran kommen, dass Jesus wiederkommt. Und das ist ein Teil unseres Glaubensbekenntnisses und ich hoffe auch von deinem Glaubensbekenntnis. Ich hoffe, dass du wirklich innerlich damit rechnest, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Amen. Wisst ihr, wenn wir diese Hoffnung nicht haben, dann sind wir wirklich hoffnungslos. Wenn wir nicht die Hoffnung haben, dass es einen Herrn im Himmel gibt, der irgendwann wirklich tatsächlich mit all dem abrechnet, was wir hier sehen, dann sind wir hoffnungslos. Wenn wir aber einen Herrn haben, der wirklich tatsächlich der Richter über diese Welt ist, und ich weiß, dass heute der Richter dieser Welt mein Anwalt ist, denn Jesus steht vor dem Vater und übt als Fürsprecher für uns die anwaltliche Tätigkeit aus. Er wird irgendwann Richter dieser Welt sein. Und Leute, wenn uns das nicht Trost ist, ja was denn dann? Amen. Es darf uns doch Freude sein, dass es eine Abrechnung zum Schluss gibt. Es darf uns doch Freude sein, dass wir wissen, Jesus ist in Kontrolle. Und lasst uns bitte diese geistliche Sichtweise nie verlieren, indem wir auch tatsächlich die Dinge beurteilen, die um uns herum sind. Die Ungerechtigkeit deines Chefs dir gegenüber wird nicht tatsächlich bis in die Ewigkeit Bestand haben, denn Jesus ist der Richter. Halleluja. Wir wissen, dass die Ungerechtigkeiten, die uns begegnen, wirklich eines Tages von Jesus gesühnt werden. Also bitte halte du dich nicht damit auf, sondern verkündige seine Gnade. Als Christen kämpfen wir viel zu oft an den falschen Fronten. Das möchte ich eigentlich damit sagen. Viele der von uns im natürlich begegnenden Umstände haben ihren Ursprung in der geistlichen Welt und denen müssen wir auch geistlich begegnen. Und jetzt möchte ich euch gerne noch mal ganz kurz in einen Text mit hineinnehmen aus 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5 ab Vers 6. Und wie gesagt, hier geht's im Kontext um endzeitliche Dinge. Da steht nun, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Hier steht im Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das darf dir wirklich tatsächlich Trost sein, jeden einzelnen Tag im Alltag. Es gibt ein Leben über das Jetzt und hier hinaus, wo wirklich tatsächlich alle Schuld gesühnt ist und wir bei Jesus sein dürfen in dem Land seiner Gerechtigkeit. Halleluja. Das ist kein billiger Trost, sondern es ist ein echter Trost in unserem Herzen und manches Mal auch in den Umständen, in denen wir stehen. Höre bitte nicht auf, das deinem Herzen zu sagen. Und hier stecken jetzt noch ein paar andere Dinge in diesem Text drin, die es wirklich wert sind zu beachten, und zwar jeden Tag in unserem Alltag. Jeden Tag da, wo du morgens aufstehst und dich den Herausforderungen dieser Welt wieder neu stellen musst. Denn wir können die Welt noch nicht räumen. Wir sitzen zwar heute Morgen hier in einem Bahnhof, aber bitte lasst uns nicht übertragen in einem Bahnhof sitzen, wo wir nur noch da sind und warten, bis Jesus uns abholt. Sondern wir sind dazu aufgefordert, uns den Kämpfen des Alltags jeden Tag wieder neu zu stellen, und zwar mit der richtigen Haltung, mit der richtigen geistlichen Sichtweise. Und dafür heißt es, nüchtern und wachsam zu sein. Wisst ihr, ein Wachtposten in Friedenszeiten kommt sich manchmal albern vor. Wenn du weißt, dass letzten Endes Friede und Ruhe ist und du hast nichts zu erwarten, dann geht der Soldat mit seinem Gewehr um wie Leines mit seiner Schmusedecke. Dann zieht er alles hinter sich her und sagt, da stehe ich hier überhaupt rum, passiert sowieso nichts. Aber in den Zeiten, wo du wirklich damit rechnest, dass ein Überfall stattfinden kann, in den Zeiten, wo du wirklich damit rechnest, angegriffen zu werden, da steht ein Wachtposten oben auf dem Turm, strengt sich an, ist mit seinen Augen, mit allen Sinnen hellwach und sieht, ob Angriffe da sind und auch, ob letzten Endes Freund oder Feind auf ihn zukommt. Und wisst ihr, das ist es, was die Bibel sagt, mit welcher Haltung wir jeden Tag wieder neu unterwegs sind. Wir lassen uns so schnell einlullen von alledem, was wir sehen und hören, was uns von den Medien angeboten wird. Die Bibel spricht von der so leicht umstrickenden Sünde. Wisst ihr, unser Widersacher, der Feind, ist nicht doof und auch nicht dumm. Die Angriffe, die uns entgegenkommen, sind Kunstgriffe, so sagt es das Wort. In Epheser 6, Vers 11 sind wir dazu aufgerufen, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhaft aushalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Listige Kunstgriffe ist was anderes, als wenn wir manchmal erwarten. Wir sehen manches Mal der Teufelchen irgendwie, ja, wie Autoaufkleber. Das kleine Ding da irgendwo mit dem Schwänzchen dran und den zwei Hörnern obendrauf, der auch noch süß aussieht. Der Teufel kommt meistens in Form eines Engel des Lichts. Und manches Mal sind es wirklich listige Kunstgriffe. Ich gebe euch ein Beispiel, gerade so aus der letzten Woche heraus. Ich habe eine Gemeindeberatung gerade am Laufen und dann habe ich mit einem Pastor gesprochen, wo ein Gemeindemitglied, ich erspare euch jetzt die gesamten einzelnen Umstände, dem Pastor gesagt hat, in einem Verhalten, was eigentlich überhaupt nicht dem Wort Gottes entspricht, hat die Person dann gesagt, ja, aber ich habe das so von Gott empfangen, ich weiß, dass das auch so nicht biblisch ist, aber ich weiß, dass Gott bei mir eine Ausnahme macht, ich habe das so von Gott empfangen. Ja, ihr lacht jetzt. Weil wenn ich das so erzähle, ist das ja so offensichtlich. Aber bis du dann manche Situationen mal so auf den Punkt gebracht hast, dass wirklich tatsächlich Gott niemals seinem eigenen Wort widerspricht. Und jemand, der dann in seinem Herzen fest geglaubt hat, ja, aber Gott macht bei mir eine Ausnahme, dann diskutierst du gegen eine Person und Gott. Wie willst du so eine Person nochmal wieder abholen? Listige Kunstgriffe. Und dann stehst du auch manches Mal davor und kannst nur noch weinen über manche Situationen, weil ich weiß, wie der Ausgang dieser Situation aussieht. Es wird irgendwie einen Zeitraum geben, wo jemand in die Irre läuft und hoffentlich irgendwann der Punkt kommt, wo sie zurückkommen werden und sagen werden, ich habe mich vertan, es tut mir leid. Aber manches Mal muss man dann auch Menschen gehen lassen. Und für uns bedeutet das, wachsam zu sein. Manches Mal auch die Dinge auf den Prüfstand zu stellen, die wir an Überzeugungen und an Dingen, die wir auch wirklich tatsächlich in unsere Herzen übernehmen, wachsam zu sein. Widerspricht es dem Wort Gottes oder geht es damit konform? Dann ist es auch nicht dumm, mal einen Hauskreisleiter oder einen Pastor zu fragen, sag mal, bin ich noch gerade unterwegs? Denn Gott hat Leiterschaft gesetzt in die Gemeinde. Warum? Um die Gemeinde zu ärgern? Die Gebote umzusetzen als Spaßbremse, da sind wir wieder, ja? Oder hat Gott sie gesetzt auch als Hirten, diejenigen, die die Herde hüten, damit es ihnen gut geht? Die Frage darf man ja auch mal stellen, oder? Übrigens, ich bin davon zutiefst überzeugt, und das kann ich heute Morgen mal sagen, weil die meisten heute Morgen von eurer Leiterschaft hier nicht anwesend sind. Ich kenne ja nun mal eure Leitung. Ich arbeite mit Egbert schon seit vielen Jahren zusammen. Und auch Jens und Babsan und alle anderen, sie sind mir wohl bekannt. Und ich muss euch sagen, ihr habt ein fantastisches Team, was euch hier vorsteht, wisst ihr das? Mit welch einer Reflexion sie an Dinge herangehen, um Sachen zu beurteilen. Dass sie sich wirklich keine Entscheidung leicht machen. Und ihr Herz immer wieder zuerst vor Gott hinhalten, bevor sie in irgendwelche Stresssituationen hineingehen. Leute, ich bin total begeistert über diese Truppe, die ihr hier habt. Und ich hoffe, dass ihr sie auch in der entsprechenden Wertschätzung hochhaltet. Ich werte diesen Applaus einfach mal als Applaus für eure Leiterschaft. Und ich glaube, das ist das Schönste, was ihr ihnen auch zwischendurch einfach mal sagen könnt, dass ihr dankbar seid für ihren Dienst. Denn das tut auch einem Herzen von einem Leiter zwischendurch mal richtig gut. Gut, lass mich nochmal zurückkommen zu diesem Text eben auch aus dem 1. Thessalonicher. Da ist der Aufruf drin, wachsam zu sein. Und dann steht hier etwas von dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, die letzten Endes, der Brustpanzer ist dafür da, hier diesen ganzen Bereich und auch die Innereien zu schützen. Wisst ihr, wenn der Brustpanzer installiert ist, dann wird es weniger, was an Läusen dir über die Leber läuft, weil die Innereien geschützt sind. Dann werden die Dinge weniger, die dir an die Nieren gehen. Dann werden die Dinge weniger, die dir auf den Magen schlagen. Dann werden die Dinge weniger, die dir den Atem rauben, weil dieser ganze Bereich wirklich tatsächlich geschützt ist. Hast du das mal so gesehen? Ich glaube von ganzem Herzen, da wo wir diesen Brustpanzer anlegen, ist wirklich auch das, was wir so im übertragenen Bildern manches Mal mit uns tragen. Ja, so gerade irgendwo, was mir auf den Magen schlägt und ja, das, was ich gerade gesagt habe. Das sind wirklich tatsächlich Sachen, die wir minimieren können, wenn wir tatsächlich mit diesem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe unterwegs sind. Und by the way, es schützt auch das Herz. Wenn du glaubst, dass Gott nicht die Seite wechselt, wenn du glaubst, dass Gott immer noch derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, wenn du den Zweifel an deinem Glauben nicht zulässt oder dir auch mal Hilfe suchst, damit dein Glaube nicht schwächer wird. Jesus hat übrigens für den Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört, damit letzten Endes genau dieser Bereich geschützt bleibt. Und da steht der Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Ich weiß, da wo wir in der Liebe Gottes eingetaucht werden, da gehen manche Zweifel einfach zurück. Amen. Guck mal genau hin. So, ich werde es jetzt ein bisschen abkürzen. Der Brustpanzer des Glaubens und der Liebe schützen dich davor, dass du permanent wirklich tatsächlich mit den Dingen kämpfst, die wirklich so diese inneren Bilder angibt, die ich gerade schon angesprochen habe. Ja. So, und dann steht hier, dass wir den Helm der Hoffnung auf das Heil aufsetzen sollen. Und Kopfschutz ist gleich Gedankenschutz. Die ganzen Kämpfe, die wir tatsächlich in unserem Leben auszufechten haben, sind die Kämpfe in unseren Gedanken. Sind die Kämpfe, die letzten Endes sich in uns breit machen und Gedanken, die du zulässt, werden darüber bestimmen, wie tatsächlich dein Inneres weiter tickt. Und hier bleibt die Hoffnung auf das Heil. Heißt das jetzt wieder, Uwe, das ist wieder so eine billige Predigt, wo wir auf den Himmel vertröstet werden und irgendwann wird es uns da gut gehen? Nee, Leute, das ist kein billiger Trost, das ist ein echter. Ich weiß, dass Gott regiert. Ich weiß, dass Gott gerecht ist. Ich weiß, dass Gott derjenige ist, der unser ganzes Leben bestimmt. Und ich weiß, dass er in allen Situationen unseres Lebens bei uns ist. Und ich hoffe, dass es wirklich tatsächlich auch eine Gewissheit in dir ist. Ich mache jetzt hier einfach mal einen Schnitt. Und ich bete und ich hoffe, dass es etwas ist, was ihr mitnehmt aus diesem Tag heraus. Vielleicht auch nochmal den Mut habt, Dinge in eurem Alltag nochmal anders zu beurteilen. Heißt das jetzt, dass ich wieder alles das, was irgendwie mir in meinem Alltag begegnet hat, wieder alles der Teufel schuld ist und dass ich wieder jeden Steinchen nach einem Dämönchen umdrehen muss? Nein, das habe ich doch gar nicht gemeint. Bitte nicht auf der falschen Seite vom Pferd fallen. Der Teufel ist auch nicht alles schuld. Manches Mal irgendwo können wir durch unsere Entscheidung auch Sachen zum Guten bewenden und auch manches Mal, Gott hat uns ja nicht aus der Verantwortung für unser eigenes Leben entlassen. Aber wir brauchen auch genauso auf der anderen Seite eine geistliche Sichtweise, da wo wir im Natürlichen wirklich manches Mal müde geworden sind. Es wäre schön, wenn das Lobpreisteam noch mal nach vorne kommen könnte. Und ich möchte heute Morgen beten. Ich möchte beten für alle die, die müde geworden sind. Ich möchte heute Morgen einfach beten für die, die sagen, hey, mir ist diese geistliche Sichtweise doch sehr abhanden gekommen. Ich werde heute Morgen niemanden nach vorne rufen und ich werde auch keinen Altarruf machen heute Morgen. Aber ich möchte da, wo ihr seid, die ihr müde geworden seid, ich möchte gerne für euch beten. Und ich weiß, dass der Heilige Geist seine Hand ausstrecken kann und heute Morgen einfach Stärkung geben kann, da wo du bist. Wollen wir zusammen aufstehen? Das wäre schön. Halleluja. Herr, ich danke dir für deine kostbare Gegenwart hier heute Morgen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du da bist. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du heute Morgen auch zu Einzelnen gesprochen hast. Jesus, ich danke dir für dein Reden auch schon mit diesen prophetischen Worten. Und ich danke dir dafür, Herr, dass diese Worte nicht ins Leere gehen, sondern Herr, dass sie dazu dienen, uns zu ermutigen, zu ermahnen und zu erbauen. Jesus, und ich danke dir auch dafür, dass du heute Morgen das, was von deinem Thron geflossen ist, in die Herzen hinein, Jesus, dass du das dazu benutzt, Herr, Leute zu ermutigen, Leute zu ermahnen und zu erbauen. Danke, Jesus, dafür, dass du heute Morgen jetzt hier durch die Reihen gehst, Herr, und die stärkst, die müde geworden sind. Und wenn du einfach merkst, dass du müde und kraftlos geworden bist und dass dir die Sichtweise manches Mal fehlt, dann streck heute Morgen mal einfach deine Arme aus zum Himmel und drück damit Jesus mal aus, Herr, ich brauche deine Liebe. Jesus, ich brauche deine Gegenwart. Herr, ich brauche deinen Heiligen Geist, der mir hilft, die Dinge richtig zu beurteilen. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du heute Morgen wirklich tatsächlich Leute hier berührst, einfach mit deinem Geist. Herr, übernatürlich, so wie nur du das kannst. Danke, Jesus, dass du mit deiner Kraft da bist und übernatürlich wirkst. Danke, Herr, dass ich das nicht tun muss und auch nicht tun kann, sondern Herr, du selbst bist derjenige, der wirkt, der redet, der heilt und der stärkt. Jesus, so danke ich dir für diesen Moment, der einfach als Glaubenskontaktpunkt da ist, Herr. Jesus, danke dafür, dass du neu deinen Geist ausgießt. Herr, über jedem Einzelnen, der es braucht heute Morgen. Halleluja.